Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Burkhard Schäfers, guten Tag. Von Montag an gilt, Theater, Opern und Konzerthäuser müssen schließen. Gottesdienste aber bleiben erlaubt. Anders als im Frühjahr, als über Wochen auch an Ostern keine Gottesdienste stattfinden durften. Der jetzige Beschluss von Bund und Ländern zeigt, Religion hat bei uns eine herausgehobene Stellung. Darüber freuen sich die einen, die anderen ärgern sich. Grund für uns heute, am Reformationstag, über die gesellschaftliche Bedeutung der Kirchen zu streiten, gerade in Zeiten von Corona.
Wir wollen, dass religiöse Feierlichkeiten, Veranstaltungen und Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften zunächst weiter nicht stattfinden.
Es ist natürlich jetzt notwendig, dass nicht nur der Einzelhandel öffnet, sondern dass auch die Kirchen wieder öffentliche Gottesdienste abhalten können.
Es gibt unglaublich viel seelsorgerliche Situationen, wo ich auch sehe, dass viele junge Kollegen und Kolleginnen wirklich Tag und Nacht bereitstehen für solche Krisengespräche und Hotlines.
Es ist ja generell eher eine Zeit mit mehr Unsicherheit, eine Zeit, in der Religion manchen Menschen eine Sicherheit geben könnte. Die Kirchen aber verzeichnen keine Zuläufe, im Gegenteil, die Austritte sind zahlreich.
Denken wir doch nur an den Umgang mit geschiedenen Menschen, mit wiederverheirateten Menschen. Oder denken wir an diese unsägliche Missbrauchsdebatte und noch immer die Versuche abzuwiegeln und zu vertuschen.
Also wenn man sich einen Gottesdienst anschaut, das, was wir dort liturgisch machen, das ist für die meisten Leute gar nicht mehr verständlich.
Zu Beginn der Pandemie kam ein Begriff in Mode, die Systemrelevanz. Wir fragen heute in der Streitkultur, verspielen die Kirchen ihre Systemrelevanz? Und darüber diskutieren die evangelische Pastorin Anne Gideon, die in Ratzeburg in Schleswig-Holstein Seelsorgerinnen und Seelsorger fortbildet. Sie ist außerdem Mitglied der Landessynode der Nordkirche. Frau Gideon, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Schäfers.
Und der Autor und Berater Erik Flügge, er ist katholisch und berät unter anderem Politikerinnen und Politiker und auch die Kirchen. Guten Abend, Herr Flügge.
Hallo, grüß Sie.
Eins vorweg, beide Gesprächspartner halten die Kirchen für systemrelevant. Sie streiten jetzt darüber, was die Kirchen richtig oder falsch machen. Dazu erstmal zwei Statements, je eine Minute. Herr Flügge, Sie sagen, das Problem ist, dass die Kirche aus ihrer Macht nichts macht. Wie meinen Sie das?
Ich glaube, es ist unstrittig auch für alle Hörerinnen und Hörer, dass Kirchen eine große Rolle in unserer Gesellschaft spielen. Also wir haben sehr, sehr viele kirchliche Einrichtungen, wir haben sehr, sehr viele Mitglieder von Kirchen. Kirchen sind große Akteure, deswegen stehen sie auch dauerhaft in der Kritik. Ich schaue noch mal ein bisschen anders drauf und sage, im Verhältnis zu der Größe, die Kirchen in Deutschland haben, sind sie eigentlich verblüffend unsichtbar im Alltag. Nehmen wir das Beispiel von Corona, das Sie in der Anmoderation hatten. Die Kirchen waren, egal ob die Gottesdienste stattfanden oder nicht, enorm präsent. Weil sie Krankenhäuser betreiben, weil sie Seelsorge betreiben, weil sie zur Verfügung stehen für Tod und Trauer und Beerdigungen, weil sie die Menschen beerdigt haben, die zum Beispiel in Deutschland an Corona gestorben sind. Und dennoch ist der Eindruck entstanden, sie wären in der Corona-Zeit nicht da gewesen. Und das zeigt, hier wird was verspielt, was man nicht verspielen sollte.
Vielen Dank, Herr Flügge. Frau Gideon, auch für Sie eine Minute. Sie halten die Kirchen gerade in Corona-Zeiten für unverzichtbar. Warum?
Ich glaube, dass sie nicht in diesem wirtschaftlichen Sinne systemrelevant sind. Und ich finde den Begriff auch gar nicht glücklich, weil der aus einer ganz anderen Krisenlogik kommt. In diesem Sinne würde ich sagen, sind es die Kirchen, was immer die eigentlich ganz genau sind, gar nicht. Ich halte sie für systemisch relevant. Und ich glaube, dass sie das in dieser Zeit ganz besonders sind. Das spürt man an der Sehnsucht, das spürt man an den Fragen danach, das spürt man im Moment am stärksten am Thema Weihnachten. Seit Mitte August sind die Kolleginnen und Kollegen damit beschäftigt, Formate zu entwickeln, zu sagen, Weihnachten fällt auf keinen Fall aus, Weihnachten findet statt, aber vielleicht anders als gewöhnt. Und wenn wir über Spielen reden, würde ich eher sagen, die Kirchen haben in dieser Zeit oder das kirchliche Leben hat in dieser Zeit an Spielraum gewonnen und hat Entwicklungsschritte gemacht, die sonst viel länger gedauert hätten.
Vielen Dank, Frau Gideon. Jetzt meinen aber trotzdem viele, den Menschen geht es genauso gut oder schlecht, egal ob mit oder ohne Kirchen. Da würde ich Sie gerne, Frau Gideon, nochmal fragen. Verstehen Sie das, dass vielen das mehr oder weniger egal ist, ob es die Kirchen gibt oder nicht?
Wenn jemand keine Lust hat auf die Mitgliedschaftslogik oder wenn jemand bestimmte Dinge, die kirchliche Repräsentanten sagen oder nicht sagen, ablehnt. Dafür habe ich volles Verständnis und dass man dann das Bedürfnis hat, sich davon abzugrenzen. Das ist aber ja immer auch nur ein Teil von Kirche. Also wie Herr Flügge eben auch gesagt hat, die Kirchen sind in dem Sinne total präsent, weil sie an den Übergängen des Lebens haben die Kirchen eine bestimmte Sprache oder hat das der Glaube oder hat die Vorstellung, es ist nicht nur wichtig für sich selbst zu sorgen, sondern auch für andere eine unheimlich hohe Relevanz. Und das findet die ganze Zeit statt, aber nicht alles daraus ist pressemeldungswürdig.
Ich glaube, dass ganz viel in der Kirche sich um Binnenlogiken dreht. Also, ich mach's mal an einem einfachen Beispiel. Es gibt unzählig viele Logos und Namen von Institutionen und Einrichtungen innerhalb der Kirche. Die Sozialwerke von der evangelischen und der katholischen Kirche heißen Diakonie und Caritas. Dann gibt es noch x weitere Sozialverbände. Sie haben ganz viele Organisationen und Gruppen, die jeweils ein eigenes Logo und einen eigenen Namen haben. Und dabei wird immer erwartet, dass alle Menschen in Deutschland kapieren, dass das alles Facetten der christlichen Kirchen sind, also dass man versteht, welche davon katholisch sind, dass man versteht, welche davon evangelisch sind. Ich glaube, am Ende diese Vielfalt, die nur aus Binnenlogik herausgeboren ist, die versendet sich dann auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, eigentlich müsste ich als Kirche sagen, egal wo ich evangelische Kirche bin, schreibe ich auch erstmal dick evangelische Kirche drauf. Egal wo ich katholische Kirche bin, schreibe ich dick katholische Kirche drauf, damit überhaupt erstmal sichtbar wird, wie unfassbar präsent und groß die Kirchen in unserem Land sind. Und hier merkt man einfach, dass der Diskurs, der in der Kirche geführt wird, worüber geredet wird, immer aus der Binnensicht stattfindet und ganz wenig aus der Sicht von Menschen, die auch Mitglieder der Kirche sind, aber die so im Alltag der Gemeinde nicht auftauchen, und das ist die überwiegende Mehrheit der Mitglieder von Kirchen.
Aber diese Menschen haben ja ihre eigene Weise, die Kirche zu nutzen. Ich würde eben sagen, diese Frage der Erkennbarkeit, ich verstehe, dass das für den Werber die relevanteste Größe ist und der Protestantismus lädt sie ja in gewisser Weise auch als so eine Art Reisegeißel immer wieder ein, um dieses schmerzhaft deutlich zu machen, dass wir an dieser Front dramatisch besser werden müssen. Aber das Wesen des Pluralismus, was nun gerade am Reformationstag zu feiern ist, nämlich ist eine Vielstimmigkeit und es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, Glauben zu leben und Glauben nahe zu kommen, das lässt sich schlicht und ergreifend nicht alles auf ein Logo bringen, es sei denn, man nähme das Kreuz, was aber auch noch nicht mal ein christliches Proprium ist, weil es auch andere Varianten gibt, das Kreuz zu benutzen. Also diese Frage der Kundenlogik, die natürlich für Gedeih und Verderb als der Institution ausgesprochen wichtig ist, ist nicht notwendig die Variante, die für das Seelenheil, um diesen lutherisch-reformatorischen Begriff zu benutzen, der Leute das Wichtigste ist. Und die Frage, wie bekommen sie eine Form von Hilfe zum Leben und Hilfe zum Sterben, die macht sich eben schlicht und ergreifend nicht am Logo klar.
Sehen Sie, jetzt haben Sie es schon wieder aus der Binnenlogik beantwortet. Also, wenn Sie absolute evangelische Insiderin sind oder absoluter evangelischer Insider, wenn Sie sich in den Tiefen der Verästelung der evangelischen Kirche auskennen, dann verstehen Sie durchaus, warum man Dinge schon im Namen trennt. Aber die Mehrzahl ihrer Mitglieder, die weiß, wenn es gut läuft, in welcher von den beiden großen Kirchen sie Mitglied ist. Es gibt nämlich auch Leute, die das nicht so ganz checken, wenn der Papst jetzt gerade was sagt, dass man als evangelische Christin oder evangelischer Christ davon jetzt nicht unmittelbar so berührt ist, weil der Papst gar nicht zur eigenen Kirche gehört. Also wir haben auch diese Missverständnisse. Und eigentlich ist die Oberfläche, das Erste, was ich sehen muss von der Kirche, ist das, was allgemeinverständlich sein müsste. Ich hatte zum Beispiel diese Woche eine spannende Begegnung. Ich war eingeladen von evangelischen Medien, darüber zu diskutieren, ob denn nicht die Kirchensteuer obsolet sei. Und ich denke die ganze Zeit, wie könnt ihr es überhaupt in euren eigenen Medien anfangen, zum Thema zu machen? Es setzt sich doch fort. Also Leute werden doch anfangen, dann sagen, ach, wenn die das schon diskutieren, dann können wir das auch diskutieren. Ich glaube, da wird wirklich Relevanz verspielt, anstatt dass man sagt, ja, wir haben eine Kirchensteuer, wir können euch auch erklären, warum die gut ist. Weil wir die größte seelsorgerische Infrastruktur in ganz Deutschland bereithalten, weil es nichts anderes gibt, was so viele Menschen durch Tod und Trauer und Krisen begleiten kann, wie diese gigantisch große kirchliche Struktur der Seelsorge. Und würden wir sie abschaffen, müsste man wahrscheinlich zu wesentlich höheren Preisen aus Steuermitteln finanziert eine Parallelstruktur aufbauen, die das leistet, was heute Kirchen leisten.
Jetzt würde ich aber gerne nochmal nachfragen, wie das in der Corona-Pandemie jetzt gerade ist. Keine Kirchencafés, kein Seniorentreff, keine Gemeindefeste. Das heißt, dass viele im Moment, die sonst vielleicht kirchliches Leben erleben, das gerade nicht mitbekommen, zeigt sich durch Corona wie in einem Brennglas. wie sehr sozusagen die Kirchen an Zugkraft verlieren, auch tatsächlich unter ihren sonst engagierten Mitgliedern? Frage an Sie beide.
Also Zugkraft ist ja in dem Sinne nicht ganz gerecht, weil wenn Versammlungen über eine bestimmte Größe nicht angemessen sind, dann können die stattfinden oder nicht. Das bringt ja nichts. Also ich würde sagen, es ist ein ganz anderes Feld hinzugekommen, das Feld des Digitalen. Eine ganze Reihe von Menschen, die sonst nur in ihrem Kirchenraum tätig sind, sind auf einmal im digitalen Raum tätig und sind darüber sehbar und erkennbar und nehmen in anderer Weise teil in Diskursen. Natürlich ist über die Empfehlung, sich nicht zu versammeln, eine bestimmte Gesellungsform, die man so klassisch mit Kirche verbindet, schwieriger geworden. Aber die ist auch ohnehin, wie man eben daran an den Gottesdienstzahlen sehen kann, für viele Leute gar nicht attraktiv. Andere Varianten sind es aber durchaus. Ich hatte vergangene Woche einen Kurs hier im Pastoralkolleg zum Thema Feiern, was der Fall ist. Also wie kann man Menschen bei den Übergängen und Situationen ihres Lebens begleiten, die tatsächlich passieren und nicht nur bei den Holy Four, also Taufe, Konfirmation, Trauung und Beerdigung. Und es gibt eine unfassbare Fantasie, gerade bei den Kolleginnen und Kollegen im Moment, Formen zu finden, die nah bei den Menschen sind. Das könnte ich jetzt vielfältig bebildern, ob es Konfirmationen im Garten sind oder auf dem Bauernhof oder jetzt Weihnachten wird es zeigen. Das Weihnachtsfest wird das bunteste und aufregendste, an das wir uns erinnern werden.
Ich glaube, wenn wir da drauf schauen auf jetzt diese Corona-Zeit, dann gab es, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt kirchliche Aktivität. Zu jedem Zeitpunkt ist was gemacht worden. Ist auch plötzlich online gestreamt worden von allen Beteiligten. Ich glaube, natürlich gibt es in so einer Riesenorganisation auch ein paar, die sich zurückziehen und dann in dem Moment nichts machen. Aber in meiner Wahrnehmung hat die Mehrheit richtig viel gemacht. Und dennoch ist im gleichen Zeitraum der Vorwurf laut geworden in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel bei Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung. Die Kirchen waren bei Corona nicht da. So, und jetzt muss ich doch damit umgehen, dass es die Realität gibt, es ist unfassbar viel gelaufen und einen wirklich massiven Eindruck in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft und damit auch bei vielen Kirchenmitgliedern, die Kirchen wären weg gewesen, nicht da gewesen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, wie man die Prioritäten legt, was jetzt dran ist. Wenn ich eine Situation habe, bei der wir Bilder, das war im Frühjahr der Fall, Bilder aus Italien haben, wo die mit dem LKW die Leichen aus der Stadt fahren, dann muss ich die Entscheidung treffen, in dem Moment zu sagen, ich stelle die Diakonie, also das Helfen am anderen und das Zeugnis geben, ich bleibe trotzdem, ich bin für die Beerdigung da, auch wenn es mich gefährdet, in den absoluten Mittelpunkt meiner Kommunikation. Im Mittelpunkt der gesamten Kommunikation im Frühjahr war, wann darf ich wieder unter welchen Bedingungen endlich meinen Gottesdienst am Sonntag durchführen. Dass die Leute da sagen, sag mal, habt ihr die Kategorien noch klar? Das kann ich verstehen.
Vielleicht noch eine Nachfrage dazu auch an Sie, Frau Gideon. Eine Unterscheidung, die in der Gesellschaft häufig zu hören ist, die soziale Arbeit der Kirchen sei wichtig, also Altenheime, Sozialstationen, Jugendtreffs und so weiter. Aber Gottesdienst und Gemeinde, das brauche ich nicht. Warum fällt denn das für viele Menschen so stark auseinander, obwohl es theologisch ja fundamental zusammengehört?
Es ist jetzt immer so Zuschreibung, was viele Menschen sind oder was wenige Menschen sind. Also gerade hier in Hamburg oder im Raum Norddeutschland hat die Diakonie und hat auch natürlich die Landesbischöfin, die viel in den sozialen Medien unterwegs ist, gefühlt jeden Tag kommuniziert, was an kirchlichem Leben passiert, was die Seelsorgerinnen und Seelsorger zum Beispiel in der Telefonseelsorge, die heiß gelaufen ist in der Zeit oder eben in der Begleitung in den sozialen Medien, was dort passiert. Oder die Kirchenmusik. Die Posaunen sind aus meiner Sicht die heimlichen Stars dieser Zeit, die sich draußen vor die Altenheime oder vor die Krankenhäuser gestellt haben und wenn sie nicht rein durften, draußen gespielt haben. Es ist auch eine Frage dessen, was man erzählen möchte. Und Kirchenbashing ist natürlich auch immer sehr attraktiv. Ich denke, das funktioniert auch in beide Richtungen. Und diese Varianten im Kleinen zugänglich zu sein und darüber zu sprechen, gewiss kann man das noch üben. Aber was man, glaube ich, nicht sagen kann, ist, dass das nicht die ganze Zeit passiert.
Also wir wissen, Leute haben sich beklagt, die Kirchen seien nicht da gewesen. Sie sagen gerade, die Diakonie hat doch die ganze Zeit kommuniziert, was sie tut. Könnte vielleicht doch was an der These dran sein, die ich vorhin vorgetragen habe, dass die Leute nicht checken, dass die Diakonie Teil der Kirche ist, in der sie Mitglied sind. Und wie dramatisch das zusammenwirkt ist, wenn man in die Shell-Jugendstudie schaut. Sie haben ja gerade gesagt, was ist wie viel, was ist wie groß. 50% der evangelisch getauften Jugendlichen, das sind die Kids, die in ihrer Kirche Mitglied sind, sagen, ach, die Gottesfrage ist für mich irgendwie nicht wichtig im Leben. 50% ihrer eigenen Jugendlichen. Und das Spannende ist, das ist ein viel, viel größerer Anteil dieser Jugendlichen, sagt, ja, Kirche finde ich eigentlich einen wichtigen gesellschaftlichen Akteur. Und jetzt muss ich mir doch die Frage stellen, was ist dann der logische Erstzugang zur Kirche? Ist jetzt der logische Erstzugang in einer Konfirmation, in einer Konfirmationsvorbereitung tatsächlich Bibelarbeit zu machen, tatsächlich die Leute an das Gottesdienstgeschehen ranzuführen? In manchen Gemeinden gibt es ja auch noch diesen Horror, dass man Unterschriften sammeln muss, um zur Konfirmation zu kommen. Ich hoffe, bei Ihnen nicht. Und ja, das ging ich jetzt auf aus, ist ja wirklich schrecklich, aber wäre es nicht klüger, mit diesen Jugendlichen zu sagen, wir gehen mit euch im ersten Schritt ins Diakonische, in die Hilfe am anderen und stellen das in den Mittelpunkt der Konfirmationsvorbereitung, weil das ist das, worin ihr Sinn seht, und danach zeigen wir euch, wie sich das verknüpft mit Glaube und warum Kirche das da drauf fundiert. Also die Dinge wieder aus der Außensicht, aus der Realität, die in den Köpfen da ist, zu betrachten und nicht aus der Binnensicht.
Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk am heutigen Reformationstag mit der Pastorin Anne Gideon und dem Autor und Berater Erik Flügge zur Frage, verspielen die Kirchen ihre Systemrelevanz? Und Frau Gideon, Sie waren jetzt gerade angesprochen mit der Frage, das Diakonische sozusagen stärker in den Mittelpunkt rücken. Sie arbeiten ja in der Fortbildung evangelischer Pastorinnen und Pastoren. Schätze ich es grundfalsch ein, wenn ich sage, diejenigen, die Sie da fortbilden, die sind in Ihrem Arbeitsalltag deutlich mehr als die Hälfte Ihrer Zeit mit Gremiensitzungen, Verwaltungsdingen, internen Fragen beschäftigt?
Schwierige Frage. Ich glaube, dass das schwer zu quantifizieren ist, sondern dass es eher was damit zu tun hat, was macht einem wirklich Freude. Und natürlich machen den meisten die Verwaltungs- und Evaluationsdinge nicht so starke Freude wie der Direktkontakt mit den Menschen. Und das, was im Moment in der Corona-Zeit passiert, so habe ich es in den Formaten, auch in den Online-Formaten, die wir zwischendrin gemacht haben, als wir keine Präsenzkurse machen konnten, da haben etliche Leute kommuniziert, dass sie im Moment eigentlich viel mehr die Sorte Pastor oder Pastorin sind, die sie sein wollen, weil eine ganze Reihe von Terminen ausfällt und sie deswegen in anderer Weise kommunizieren müssen und das auch getan haben. Sie haben nicht weniger zu tun, sie können nur anders arbeiten. Und das finde ich in der Tat, und ich bin in gewisser Weise sehr dankbar, Herr Flügge, dass Sie uns so im Pelz sitzen und das in so einer Deutlichkeit fordern aus der Außenperspektive. Dieses Tu Gutes und sprich darüber ist der protestantischen Seele strukturell fremd. Und das ist eine Herausforderung. Das ist, Wolfgang Huber nennt das Selbstverzwergung oder Selbstmarginalisierung. Das ist so eine Tendenz, ich sage mal, von unserem Gründer haben wir sie nicht, aber das ist so eine Tendenz, die sich protestantisch so spiegelt, dass man sagt, ich arbeite viel, ich mache meine Sachen, aber ich habe so eine Grunddemut oder so eine Grundbescheidenheit und lass das nicht so raushängen.
Naja, also heute ist zwar Reformationstag, aber das heißt ja nicht, dass nicht auch die katholische Kirche vor solchen Herausforderungen stünde. Also der Vorwurf, nicht da zu sein, ist ja in gleicher Weise der katholischen wie der evangelischen Kirche gemacht worden. Wir haben zum Beispiel, wenn man mit evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern, das mache ich relativ häufig, redet, dann haben wir ganz häufig das Problem, dass die sagen, naja, also das, worüber ich wahrgenommen werde, sind nur die Zahlen derjenigen, die sonntags bei mir in der Kirche sitzen. Weil es pausenlos Artikel darüber gibt, dass die Kirchen leer sind. Und ja, sie sind leer, die Sonntagsgottesdienste. Relativ leer.
Aber und sie werden vielleicht auch noch leerer durch Corona, weil viele, die jetzt gerade wegbleiben, womöglich nach der Pandemie nicht mehr wiederkommen, weil sie gar nichts vermissen.
Oder? Das kann sein, aber die Anzahl der Menschen, mit denen evangelische wie katholische Pfarrerinnen und Pfarrer, also bei den Katholiken sind es ja nur Pfarrer, aber die unter der Woche haben, übersteigt bei weitem die Anzahl der Kontakte, die man in diesem einen Moment Sonntagsgottesdienst hat. Man wird aber nach außen nur wahrgenommen über diese Zahl der Gottesdienstbesucher, die ist aber den meisten Kirchenmitgliedern gar nicht so wichtig.
Es werden zum Beispiel nicht die Zahlen gezählt, die bei Beerdigungen teilnehmen oder bei Taufen oder bei Konfirmationen. Die werden nicht als Gottesdienstbesuchende gezählt.
Wenn wir jetzt schon bei Zahlen gerade sind, würde ich gerne noch mal kurz auf die Kirchenaustritte zu sprechen kommen, denn systemrelevant heißt ja auch für viele relevant. Jetzt im Moment sind noch gut 40 Millionen Menschen in Deutschland evangelisch oder katholisch, also die Hälfte der Bundesbürger. Aber in beiden großen Kirchen sinkt die Mitgliederzahl stark. Vergangenes Jahr, also vor Corona noch, sind mehr als eine halbe Million Menschen ausgetreten. Frau Gedeon, wie sehr schauen Sie auf diese Zahlen?
Ich bin synodale, ich kann darauf nicht schauen. Ich finde das traurig und ich finde das auch dramatisch. Und zugleich ist es kein singuläres Phänomen, was nur die Kirchen betrifft. Die ganze Logik der Mitgliedschaft und des Vereinswesens ist eine, die aus einer anderen Zeit kommt. Ich bin mit Herrn Flöge überhaupt nicht der Ansicht, dass wir das Thema Mitgliedschaft auf die leichte Schulter nehmen sollten. Ganz im Gegenteil. Aber davon, dass Menschen der Organisation den Rücken kehren, kehren sie nicht unbedingt dem Glauben und schon gar nicht einer Vorstellung eines anderen Lebens den Rücken, sondern sie verlieren ihr Gefühl dafür, dass ihre Seele institutionell dort gut aufgehoben wäre. Und das ist in eigener Weise dramatisch, ohne dass ich glaube, dass das jetzt speziell an Corona liegt. Ich denke, in der Corona-Zeit guckt man stärker aufs Geld und guckt stärker darauf, dass man so irgendwie so seins beieinander hält. Aber die Weise, füreinander fürsorglich zu sein oder bewusst zu sein, dass man gute Nachbarschaft und gute Verbindungen pflegt, die ist aus meiner Sicht daraus gestiegen. Aber die bildet sich eben nicht ab in der Mitgliedschaft zu einem großen Tanker.
Gut, die Zahlen, die ich zitiert hatte, waren ja von 2019, also noch vor Corona. Aber Herr Flöger, ja, an Sie jetzt gegen Ende auch noch mal kurz die Frage: Müssten die Kirchen ihre Mitglieder mehr als Kundschaft verstehen, also ökonomischer begreifen?
Man kann auf diese ganzen Zahlen auf zwei Arten und Weisen draufschauen. Man kann sagen, oje, oje, so viele sind ausgetreten. Das ist das, was jedes Jahr, da können Sie die Uhr nachstellen, passiert, wenn diese Zahlen kommen. Sie können aber auch das Gegenteil sagen. Sie können jedes Jahr sagen, unfassbar viele Menschen sind Mitglied in diesen Kirchen, allen Problemen und Skandalen zum Trotz. 40 Millionen heißt, dass die Hälfte der Menschen in Deutschland Mitglied einer der großen Kirchen ist. Und da kommen die kleinen Kirchen ja noch dazu. Die Hälfte der Menschen, keine andere Organisation in Deutschland ist so groß wie die evangelische und die katholische Kirche. Das ist die absolute Spitze. So,
und weltweit eher steigend. Ja.
Ja, und also man kann eigentlich sogar in Euphorie verfallen, wenn man auf diese Zahlen schaut. Wahnsinn, allen soziologischen Trends aus Großorganisationen hinauszugehen und allen spezifischen kirchlichen Problemen zum Trotz, ist der Laden riesengroß. So, und wenn ich mit dem Selbstbewusstsein mal starte, dann kann ich auf die Punkte gucken und sagen, in welchen Altersgruppen habe ich ein Problem und wo passiert was, was mir Sorgen machen sollte. Und dabei ist absolut auffällig, dass vor allem junge Menschen zu just dem Zeitpunkt austreten, wo sie zum ersten Mal auf ihrer Steuererklärung sehen, wie viel Beitrag sie für diese Kirche zahlen und offensichtlich nicht sehen, was das bringt, dass sie das bezahlen. Und dann gehen sie. Aber die gehen ja nicht wegen dieser Kirchensteuerzahlung, sondern weil sie nicht wissen, was bringt denn das, Mitglied zu sein. Und deswegen empfehle ich zum Beispiel sowohl meiner katholischen Kirche als auch der evangelischen Kirche zu sagen, kommuniziert ganz besonders vor der ersten Kirchensteuerzahlung mit der Zielgruppe der jungen Erwachsenen darüber, welchen diakonischen, helfenden Wert die Arbeit in den Gemeinden hat, was sie leisten, für wen sie da sind und woran man daran mitwirkt, ohne die ganze Zeit zu jammern, ihr kommt ja sonntags nicht in Gottesdienst. Das werden die sowieso nicht machen, weil junge Leute an was anderem dran sind. Aber ihnen zu kommunizieren, das tun wir, deswegen sind wir gut, sodass ich zum Zeitpunkt der ersten Kirchensteuerzahlung sage, oh, daran wirke ich mit, daran bin ich Teil, anstatt zu sagen, warum zahle ich hier eigentlich oder wofür zahle ich hier eigentlich? Das wäre so eine Aufgabe, an die man rangehen kann, die man organisieren kann, die man bewältigen kann, wenn man die Grundhaltung hat, wir sind groß, wir sind stark, wir tun Gutes und wir sollten es mehr kommunizieren.
Verspielen die Kirchen ihre Systemrelevanz? Am Ende der Streitkultur heute im Deutschlandfunk ein kurzes Fazit. Herr Flügge, was sollten die Kirchen als erstes ändern, um ihre Systemrelevanz zu erhalten?
Auf sich selber aus der Perspektive von außen schauen und alle Kommunikation aus der Perspektive derjenigen, die weit draußen sind, beantworten und nicht aus der Perspektive, die im innersten Kreis sind.
Und Frau Gedeon, auch an Sie eine Schlussfrage. Wird es den Kirchen gelingen, systemrelevant oder, wie Sie es gesagt haben, systemisch relevant zu bleiben, auch nach der Corona-Pandemie?
Ich glaube, dass sie das sind, dass sie systemisch relevant sind und dass die Art und Weise, darüber zu kommunizieren und es zu leben, eine ständige Herausforderung ist, die auch was damit zu tun hat, dass dieses wir sind groß und wir sind stark einem angeknacksten Menschen- und Lebensbild nicht unbedingt entspricht. Und genau diese Differenziertheit aber zu leben, ohne dabei eine Lust am Untergang zu haben, das ist die große Herausforderung. Da wünsche ich uns am Reformationstag Kraft und Segen.
Das war die Streitkultur mit der Pastorin Anne Gideon und dem Autor und Berater Erik Flügge. Vielen Dank Ihnen beiden. Und hier im Deutschlandfunk geht's jetzt weiter mit der Sendung Kultur heute. Am Mikrofon war Burkhard Schäfers. Schönen Abend Ihnen.